Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio RTW und einer Woche, in der sich die Radsportwelt die Frage stellt, welcher der beiden Alpecin-Neuzugänge denn jetzt potenter ist? Der neue Sponsor Premier Tech oder Maurice Ballerstedt? Um nicht nur die Wachstumskurve der Haarwurzel, sondern auch den Spannungsbogen meines Intros zu verlängern, bleiben wir bei Alpecin. Mathieu van der Poel verkündet den vorzeitigen Einstieg in seinen Privatjet und in die Cross-Saison. Während MBDP seine weiße Weltmeisterhose also schon im Schlamm von der Mühe einsauen wird, schippert man bei Ineos 226 wohl auch ohne Regenbogentrikot mit weißem Unterteil herum. Paparazzi-Fotos von Pipo Ganna zeigen, dass man bei Ineos zumindest outfittechnisch weiß, was man tut. Und ich weiß auch, was ich jetzt tue. Podcast aufnehmen mit zwei absoluten Stilikonen des deutschen Radsports. Hier kommt der Gucci-Gürtel für den Gehörgang. Hier sind Radio RTW mit Richard Weinzheimer.
Tobias Knauf.
Und Max Walscheid. Moin Moin.
Moin Moin. Jungs, ich sag's euch, ich bin immer noch irgendwie leicht angegraut vom Wochenende. Ich habe irgendwie mal wieder einen leichten Infekt in den Knochen. Mein Körper gibt mal wieder auf in der Vorweihnachtszeit und ihr müsst mich richtig durchziehen heute.
Ja, das kriegen wir hin, oder?
Ja, definitiv. Aber Richard, ich kann da Entwarnung geben. Ich hatte auch zum Start des Wintertrainings nach unserer Vakanz hier doch recht hartnäckige Halsbeschwerden. Kennt ihr das, wenn man so eine Situation hat, dass man so leichte gesundheitliche Probleme hat und dann irgendwann, wenn die dann länger anhalten, gar nicht mehr weiß, ist man jetzt schon wieder 100% gesund oder kratzt es immer noch oder bleibt das jetzt so für immer?
Junge, ich finde diese Situation, die man hat, wenn man so, sagen wir mal, wenn die Erkältung im Anflug ist, ne? Das fängt bei mir eigentlich immer gleich an, und zwar mit Halskratzen. Also ich habe dann immer so ein Halskratzen, ist so leicht unangenehm, wird dann meistens über den Tag irgendwie dann stärker. Und jedes Mal rede ich mir das dann schön. Also jedes Mal denke ich, ja, gut, gestern war es auch kalt oder ja, heute Nacht vielleicht trockene Heizungsluft gewesen. Und dann denke ich mir
ja,
so,
das ist immer geil. So.
Ja. Und, oder, keine Ahnung, gestern lange Auto gefahren mit der Klimaanlage, weiß man ja auch gar nicht. Und dann denke ich mir dann am nächsten Tag sind die Halsschmerzen halt immer noch da und eher so ein Ticken schlimmer. Und dann denke ich mir so, ja, da habe ich auch eine ganz spezielle Technik. Jetzt fahre ich heute nochmal trainieren, weil krank werde ich ja eh. Und dann habe ich aber nochmal einen Tag mehr trainiert in die Krankheit rein quasi, wo noch nichts mit der Herzmuskelentzündung passieren kann, weißt du?
Man belügt sich so krass selber, das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist immer wieder, man lernt da nichts. Aber ich kann da auch eine geile Geschichte kurz zu erzählen. Und zwar bei einem meiner Teamwechsel, aus Gründen der Anonymisierung sage ich jetzt nicht von welchem zu welchem Team, aber bin ich im allerersten Trainingslager abgeholt worden am Flughafen. Ich sag mal vom neuen Personal des neuen Teams. Ja. Mhm. Und da war ein Teamarzt dabei und ich bin in Deutschland gestartet bei, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal 7 Grad und Nieselregen, Frankfurter Flughafen, ne, so typisch deutsches Winterwetter. Und bin angekommen in Valencia bei 16 Grad, so leicht bedeckter Himmel, schon eher sonnig. Mhm. So, und da bin ich aus dem Flughafen rausgetreten und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich finde Flughafen auch so eine Situation, wo man tendenziell eher so ein bisschen schwitzen kommt, weil dann hat man halt noch irgendwie ein Fahrrad dabei und einen Koffer und so. Und der ist mir tendenziell immer eher zu warm als zu kalt. Deshalb hatte ich in der Situation eine lange Hose an, also halt so typische Jogginghose, T-Shirt und hatte mein, mein Hoodie-Oberteil sozusagen oder mein Sweater-Oberteil hatte ich so auf den Koffer gelegt. Mhm. So, und dann hat mich der neue Teamarzt in Empfang genommen, zum Hotel gefahren, alles gut. Und danach hatte ich die schon mal hier im Podcast besprochene Magen-Darm-Erkrankung.
Oh ja, ja, ich erinnere mich.
So, und dann kam der Arzt dann morgens auf mein Zimmer, um mich zu untersuchen. Auch sehr netter Arzt, hatte ich sehr gutes Verhältnis zu. Und hat mich dann so angeguckt, während ich an meinem Elend lag. Und sagt dann so zu mir, ja gut, ne? Also, ja, ich habe ja auch gesehen, du kamst da aus dem Flughafen, da kamst du nur im T-Shirt raus, ne?
Boah, da wäre ich, also, oh, Junge, da wäre ich so aggressiv geworden, ne? Alter, ey.
Aber das hast du nicht. Ich habe mich auch ertappt bei unserem Lehrgang mit dem Nachwuchsfahrern in Frankfurt. Da wurden die dann ja sonntags abgeholt und haben dann teilweise irgendwie draußen gewartet. Es waren ja irgendwie ein paar Grad über den Gefrierpunkt. Und man sieht das ja schon, wenn dann so Kinder ein bisschen frieren und so. Dann habe ich denen halt auch gesagt, ja, kein Wunder, ihr habt ja auch keine Mütze auf, so, dann werdet ihr schnell krank. Da
hab
ich
dann Junge, direkt der Knauf ist nur noch ein Satz von der WhatsApp-Story entfernt, ey. Da wird man schön.
Schön, der Achim.
Ja, schön, finde ich aber gut. Aber ich würde trotzdem sagen, dass diese klassischen Sätze wie dieses, ja, von im Regen fahren wird man krank oder sowas. Ich finde, das ist doch totaler Quatsch. Also wenn ich nicht friere, dann wäre ich auch nicht krank. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich friere. Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber ich kann auch 8 Stunden bei Dauerregen trainieren fahren. Muss ich ja nicht unbedingt krank werden. Die Wahrscheinlichkeit ist erhöht. Aber es ist kein Fakt.
Ne? Genau, also grundsätzlich krank wird man auch mit dem Krankheitserreger und nicht von der Kälte sozusagen. Genau. Aber ich habe letztens in der Vorlesung gelernt, dass man bei kalten Füßen tendenziell häufiger Fieber bekommt. Fand ich einen sehr geilen Funfact.
Echt jetzt?
Krass. Ja, ja, also es gibt eine wissenschaftlich nachgewiesene Korrelation, dass man, wenn man sehr kalte Füße hat, auch tendenziell häufiger Fieber entwickelt, als wenn man im selben Setting keine kalten Füße gehabt hätte.
Das ist eine sehr schöne Korrelation. Dann habe ich direkt noch die nächste abschließende Frage zum Thema Krankheit. Gerade eben habe ich gesagt, wie mein Vorgehen ist, wenn ich merke, dass ich krank werde. Und jetzt würde ich mal gerne ich mache das immer so, wenn ich dann so ein paar Tage krank bin, dann entwickle ich meiner Meinung nach überdurchschnittliche Fähigkeiten, in meinen Körper hereinzuhören, wann ich denn jetzt wieder zurück aufs Rad kann. Also dann sitze ich da zu Hause, bin immer noch komplett verrotzt, aber ich denke mir dann so, oh, da war doch gerade so ein Funkenende. Also da spüre ich so ganz tief in mich rein und denke dann so, ja, also ich glaube, das war jetzt das Signal vom Körper, ich sollte heute mal wieder 2 Stunden locker Rad fahren. Dann setze ich mich aufs Rad, fahre 2 Stunden Rad und bin danach einmal nochmal 3 Tage krank. Ist wirklich, jedes Mal mache ich denselben Fehler. Jedes Mal. Und in den ganzen Jahren ist es original 2-mal vorgekommen, dass dann wirklich die Krankheit sich so quasi in den letzten Zügen befand und sich dann aufgelöst hat. Aber ich würde sagen, dass ich in 90% der Fälle zu früh wieder einsteige.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe da 2 Sachen zu. Das eine ist schnell erzählt. Und zwar gucke ich herrlich gerne in meinen Hals rein. Weil da beurteile ich dann so mein Rachen, ob der gerötet ist oder nicht und ob ich irgendwelche Beläge da drin habe und leite dann daraus ab, wie krank ich wohl bin und wie lange ich noch pausieren muss.
Das ist so geil, das ist ja Medizin, ne?
Ja gut, aber ich meine, das ist ja schon, also ich sag mal so, wenn man jetzt Halsschmerzen hat, aber der Hals ist jetzt nicht so doll gerötet, sondern nur so ein bisschen gerötet. Ja. Man hat jetzt nicht so Beläge, ist ja schon mal gut. Aber so anhand der Beläge kann man ja schon mal auch mal ganz gut differenzieren, so ist das jetzt wohl viral oder eher bakteriell, ne? Weil wird ja immer viel zu viel Antibiotikum genommen, ne? So, aber anyway, das andere, was ich jetzt auch, ich will nicht sagen neu für mich entdeckt habe, aber jetzt auch seit einer Weile gerne für mich tracke, ist zum einen der Ruhepuls und dann die Herzfrequenzvariabilität. Und da habe ich jetzt überlegt, ob man das wohl hinkriegt, selber ein Gefühl für seine Herzfrequenzvariabilität zu bekommen, weil das ist ja, latest shit ist jetzt auch nicht mehr so ganz aktuell, aber ist ja schon noch relativ neu, dass so diverse Variables die messen können. Und da habe ich mich gefragt, ob man das wohl schafft, durch einfach nur selber Puls messen, also halt Finger auf die Arterie legen, ob man da, ob man da so ein Gefühl für kriegt, weil es ist ja so, weiß nicht, ob ihr das wisst, aber grundsätzlich, wenn man einatmet, wird der Puls ja schneller und wenn man ausatmet, wird der langsamer. Und das hat auch so ein Fachwort, habe ich jetzt vergessen, wie das heißt. Aber kennt ihr den Effekt?
Ja, ja, klar. Das ist immer, wenn man bei irgendwem angeben will, was man für einen niedrigen Puls hat, da muss man mal richtig lange ausatmen. Das kenne ich.
Das war mein Trick. Beim Biathlon, beim Schießen.
Stimmt.
Da habe ich dann auch immer versucht, beim Schießen die Luft anzuhalten, dass der Puls runtergeht.
Aber das klappt auch nicht für immer, ne? Also man kann es nicht, also die Regel ist jetzt auch nicht, so länger die Luft man die Luft anhält, umso niedriger wird der Puls. Irgendwann kommt er dann doch.
Ja, auf jeden Fall. Wenn man das so durchführt und sich dabei selber den Puls misst, dann merkt man ja, der Puls wird schneller, wenn man einatmet, der wird langsamer, wenn man wieder ausatmet. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich wohl ein Gefühl dafür entwickeln kann, ob ich in einem super fitten, ausgeruhten Zustand, da wohl mehr Variabilität halt, als in einem Zustand, wo man zum Beispiel richtig grau ist oder halt krank.
Aber das bewegt sich ja im Millisekundenbereich. Ich glaube nicht, dass
genau.
Das möglich ist.
Ja, ich glaube also, auch, dass das schwierig ist.
Aber Max, du bist da an was ganz Großem dran. Mach weiter so. Bleib
dran. Ich habe ja mal, ich glaube, über ein gutes Jahr so ein Fitnessarmband getragen von Whoop.
Ja.
Hab's dann aber auch ausgezogen, weil gibt natürlich auch andere, ja genau. Hab's dann irgendwann ausgezogen, weil ich habe das jetzt nie irgendwie die Metriken verfolgt oder so. Und ich würde sagen, es ist unmöglich, ein Gefühl zu entwickeln, ob man jetzt eine hohe HRV hat oder nicht. Also, boah, so ein Grundtenor auf jeden Fall. Aber dass ich irgendwie morgens aufgewacht bin und aufgestanden oder dann so quasi eine HRV tippen könnte, super schwierig. Habe ich nie ein Gefühl für gehabt. Waren eher immer so.
Also denkst du, das ist dann so ein bisschen Wünschelrutenprinzip, was ich da gerade geschildert habe?
Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Leute hinkriegen, aber wäre so eine schöne Kinderwette.
Von seinem Allgemeinzustand kann man ja schon aus seiner HRV, also wenn ich heute Morgen aufgestanden bin, da hätte ich meine HRV aber ganz klar tippen können. So. Also da habe ich mich halt scheiße gefühlt.
Aber das ist ja dein Gesamtkörpergefühl.
Ja gut, aber das ist ja eins zu eins zurückzuführen auf die HRV. Also es hängt ja unmittelbar miteinander zusammen.
Ja, okay, kann sein, aber also du kannst ja trotzdem da nicht absolut sagen, so meine HRV ist jetzt heute der und der Wert oder der und der Wert.
Nee, man kann nur den Trend. Den Trend würde ich aber sagen, den kann man auf jeden Fall einschätzen. Also das geht auf jeden Fall schon. Naja, jedenfalls ich war gestern Radfahren, wie gesagt, seit heute fühle ich mich so leicht kränkelnd und war dann auch gestern nur so, keine Ahnung, ein bisschen über 3 Stunden Fahrradfahren. Und ich hatte ja mal hier im Sommer irgendwann beschrieben, was so für mich der perfekte Heimkommen-Moment ist. Erinnert ihr euch da dran?
Mhm.
Ne? Also man kommt quasi nach Hause, hat schon es ist draußen warm, man ist irgendwie eine coole Feierabendrunde gefahren, dann trinkt man erst eine Fanta, macht sich dann was zu essen, blablablub, muss man nochmal nachhören. Und ich finde, im Winter unterscheidet sich das Gefühl, weil im Winter ist es dann so, dass man das so richtig geil findet, irgendwie dann sich so den ganzen Sonntagnachmittag nochmal so auf der Couch zu lümmeln. Weil das ist jetzt im Sommer, habe ich das Gefühl jetzt nicht so, aber dieses auf der Couch lümmeln, ne, wie man das so als Jugendlicher gemacht hat, das ist ein Gefühl, also du kommst nach Hause, dann schaffst du es mit Ach und Krach noch, dein Fahrrad zu waschen. Unter der Dusche isst du schon so 2, 3 Plätzchen und dann hast du den Tag über nichts mehr vor, grundsätzlich, sondern gehst dann auf die Couch, vielleicht noch mit einem irgendwie mit einem leckeren Tee oder einem Kakao oder sowas. Und dann lässt du dich so richtig fallen. Und dieses Gefühl der Schwere, was du dann in deinen Knochen hast, das gibt's so im Sommer nicht, meiner Meinung nach.
Ja, im Sommer gammelt man auch länger.
Genau, was du meinst.
Im Sommer gammelt man auch länger mit den Klamotten rum noch.
Ja, ja, genau.
Weil ist ja noch so temperaturmäßig alles fein, nichts nass und so. Und im Winter will man dann aus den dicken Klamotten irgendwie so schnell wie möglich raus, unter die warme Dusche. Ja, und dann Sweater an, Jogginghose und Crossrennen gucken, oder?
Ja, jetzt ab nächsten Wochenende auf jeden Fall.
Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass meine Fitness inzwischen zulässt, dass ich noch zu was zu gebrauchen bin. Aber so die ersten 2, 3 Wochen, also nach dem Training meine ich, aber die ersten 2, 3 Wochen im Winter haben mich dann auch an meine Juniorenzeit zurückerinnert. Das war nämlich so, wie du das beschrieben hast, Richard. Wenn wir da, ich sag mal, 4 Stunden aufwärts gefahren sind an einem Samstag oder einem Sonntag, weil unter der Woche ging das ja gar nicht mit Schule. Dann kam ich halt heim, hab das aufgewärmte Mittagessen gegessen, was meine Mutter gekocht hat. Und danach war ich so grau, dass ich konnte technisch gar nicht mehr von der Couch aufstehen, ne?
Ja, aber das ist doch.
Und das Schlimme war, meistens hatte ich dann irgendwie noch so eine Kunsthausaufgabe oder sowas, die ich da Sonntagabend nach dem Tatort noch irgendwie malen musste. Junge, das war die Hölle, Alter.
Eine Kunsthausaufgabe nach dem Tatort. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. So, neben Krankheiten und absolutem Grauheitsgefühl haben wir uns gedacht, der Spotify Wrapped, der bleibt nicht der einzige Jahresrückblick, den es dieses Jahr auf die Ohren gibt, sondern wir haben auch einen kleinen Jahresrückblick vorbereitet mit diversen Kategorien, die wir uns ausgedacht haben. Wir haben natürlich absolute Klassiker mit dabei, wie zum Beispiel, bester Sprinter oder sowas. Aber wir haben auch herrliche Nebenkategorien, wie zum Beispiel beste Frisur oder bester Instagram-Feed oder sonstiges. Das ist für jeden was dabei und ich würde sagen, wir starten da einfach mal rein, oder?
Ich würde sagen, wir vermischen einfach Männer und Frauen. Ich muss zugeben, mir fallen da die Männer deutlich leichter ein, aber Frauen haben wir trotzdem mit dabei. Und ich würde eine Kategorie zum Auftakt vorschlagen, die nicht so oft besungen, aber trotzdem sehr wertvoll ist. Und zwar, wer war für euch der beste Helfer oder die beste Helferin des Jahres?
Oh, das ist sehr gut. Finde ich eine sehr, sehr schöne Kategorie zum Reinkommen. Knaup, hast du jemanden direkt auf dem Zettel? Wer war es bei dir?
Ich habe immer eine hohe, ich mag Helfer sehr gerne, deswegen ist das gar nicht so leicht und ist oft auch irgendwie so mit der Kategorie Charisma, also er hat das beste Charisma. Ich habe Justine Gekire von AG Insurance. Wie die sich um die Sarah Gigante bei der Tour de France Femme gekümmert hat, das war Das war sehr cool zu sehen und die haben sich auch zusammen ja mega krass gefreut, weil es wirklich so eine Teamleistung war, wie sie dort sie vorne ins GC reingeholt hat, in den Gruppen gehalten hat und sich extra abhängen lassen hat. Das fand ich sehr cool zu sehen. Und dann habe ich ein Dreigestirn von UAE aufgeschrieben. Rafael Majka, Mark Donovan und Narváez.
Den habe ich auch tatsächlich. Narváez, weil wie der bei der Tour und generell war er Neuzugang bei UAE und ist halt ultra stark gefahren und auf einmal auch in so Hochgebirgsetappen. Das ist auf jeden Fall, also ich meine, das ist natürlich immer so ein bisschen unfair. Max, vielleicht hast du ja auch irgendwie so einen Helfer, der eher auf flachem Terrain performt, weil ich finde, dass natürlich gerade bei den Berghelfern und Berghelferinnen das am meisten auffällt, weil die einfach am längsten Kamerazeit sozusagen haben im Finale des Rennens. Ich habe da übrigens noch aufgeschrieben, Evita Music von FDJ Suez, die ja für Demi Vollering das ein oder andere Mal die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, zum Beispiel auch bei der Strade Bianca oder sowas, ist mir das...
Ah, dann muss man auch Labuse nennen.
Ja, Juliette Labuse auf jeden Fall auch, also die Teamkollegin von Vollering auf jeden Fall krass gefahren. Max, wen hast du?
Ja, es ist witzig, dass du das gesagt hast. Ich habe tatsächlich eher einen Flachhelfer, und zwar ist es bei mir Sylvain Délier.
Ah.
Weil es für mich jetzt auch generell in den Kategorien, also ich habe das jetzt nicht so Pro-Cycling-Stats-mäßig gerankt, so dass es wirklich immer der absolut, absolut Beste ist oder derjenige, der das höchste Gehalt verdient hätte in der jeweiligen Kategorie oder sonst irgendwas, sondern ich habe auch viele Leute genommen, bei denen ich sagen würde, die sind vielleicht so ein bisschen unsung hero und dazu gehört für mich auf jeden Fall Délier. Ich würde sagen, in Fachkreisen weiß jeder, wie stark der ist. In Fankreisen, glaube ich, ist es nicht zwangsläufig bekannt. Und als Backup hatte ich auch noch Victor Campenaerts, speziell bei der Tour de France, weil ich das bei dem wirklich extrem schätze, wie krass der sich auf ein Ziel vorbereiten, committen kann und das dann auch da abruft. Weil er hat im Vorfeld der Tour schon gesagt, dass er glauben wird, ein sehr wertvoller Helfer zu werden. Und da, finde ich, hat er schon ganz schön Mumm bewiesen, weil das in dem Team schon so vorzuankündigen und auch bei dem Level, was bei der Tour mehr herrscht, schon krass. Und dann hat er aber auch wirklich extrem gut performt. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an diese eine Etappe in der ersten Woche, ich weiß gar nicht mehr, wo das Ziel war, wo es hügelig Richtung Ziel ging. Und Wismar da komplett von vorne über diese Wellen durch die Ortschaften durch montiert hat. Und das fand ich halt einfach total krass.
Und Lipowitz am Ende attackiert.
Genau, ja. Und da habe ich mit Victor nach der Etappe geschrieben. Und da muss ich wirklich sagen, da ist mir der Mund offen stehen geblieben, wie krass der da gefahren ist. Weil da haben die halt einfach das komplette Feld Volley genommen.
Ja, aber es ist wirklich so. Das ist eigentlich finde ich, dass Victor Campenaerts jetzt so, man kann schon sagen, er ist ja im Herbst seiner Karriere auch, also ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste, dass er so ein Team gefunden hat, finde ich, wo seine Dienste echt krass zum Tragen kommen. Weil er war ja vorher, finde ich, immer so ein Fahrer, der eher bei kleinen Rennteams gefahren ist, wo er dann auch so ein Fahrer war, der ab und an mal einen Sieg oder ein sehr gutes Ergebnis einfahren sollte. Also ob das jetzt bei den Klassikern ist oder eben auch bei der Tour. Und hat er ja auch krass gemacht. Er hat ja immer gute Ergebnisse eingefahren, aber ich habe das Gefühl, dass er jetzt so seine Fähigkeiten in so einem Team wie Wismar nochmal ganz anders ausspielen kann und da vielleicht auch eine späte Würdigung nochmal so ein bisschen erfährt, was ich persönlich immer schön zu sehen finde.
Ja, würde ich mitgehen, absolut.
Ja, ich habe Campenaerts in einer anderen Kategorie und Délier tatsächlich auch nochmal in einer anderen Kategorie.
Ja, dann leitet er doch mal ganz galant über, Tobias Knaub.
Ja, ich habe die beste, schlechteste Teamleistung, habe ich so als Jahreskontext gesehen. Und da fand ich einfach Sylvain Délier als Ein-Mann-Team die beste Teamleistung des Jahres.
Ja, das ist ja geil.
Ja, ich glaube, bei Sanremo ist er, ja, ich würde sagen, so 2/3 der Renndistanz wahrscheinlich alleine von vorne gefahren.
Ja, bei der Tour ist er auch die ganze Zeit mit Jonas Rutsch alleine von vorne gefahren. Bei ihm, also bei Délier teilweise dann mit gutem Ausgang, bei Jonas Rutsch dann meistens leider etwas unbelohnt.
Beim Rutsch mussten sie jeden Tag den Lenker wechseln, weil er den so verbogen hat.
Ja, das stimmt. Max, wen hast du bei den Teamleistungen?
Also für mich ist es auf jeden Fall das Team Astana. Ist jetzt nicht so das Kreativste, aber für mich so ein No-Brainer, weil ich das schon extrem krass finde, wie die das Wunder vollbracht haben, in der World Tour zu bleiben und das dann auch noch auf ja, ich will nicht sagen, eine easy Art und Weise, weil da hat viel Arbeit drin gesteckt, aber sie haben es ja wirklich locker geschafft.
Mhm. Ich habe es auch aufs ganze Jahr über gesehen und würde das auch gar nicht so stark, also ich weiß gar nicht, ob es wirklich so schlecht war, aber ich finde, dass sie es in der Kommunikation irgendwie nie hingekriegt haben, das Ding zum Guten zu wenden, und zwar das Team Red Bull Bora Hans Grohe. Also sie standen ja bei der Tour extrem stark in der Kritik, insbesondere der sportliche Leiter Rolf Aldag, weil, also ich glaube, es war vor allem in Deutschland, weil jeder eben wollte, dass sie für Lipowitz fahren. Meiner Meinung nach haben sie taktisch viel weniger falsch gemacht, als man es ihnen vorgeworfen hat, weil die Geschichte wird natürlich auch immer von hinten erzählt, ne? Also es ist ja dann, ich meine, am Ende ist er jetzt eben aufs Podium gefahren und deswegen sind all die Leute belohnt worden, die dann quasi schon in der ersten Woche gesagt haben, wie kann das sein, dass da nicht das komplette Team abgestellt wird und sowas. Aber wie gesagt, mir geht's gar nicht so sehr um das Inhaltliche, sondern mir geht's dann eher um die kommunikative Leistung, weil man hat so das Gefühl, dass Red Bull, dass sie nicht selbst nicht zufrieden gewesen sind mit ihrer Saison, und das hat sich irgendwie so ein bisschen auch auf die Presse übertragen, obwohl man ja mit Lipowitz eigentlich den schönsten Erfolg der Teamhistorie gehabt hat, ne? Aber dann diese Kontroversen mit Primus Roglic und sowas. Irgendwie sind sie da nicht so rausgekommen, haben ja dann jetzt auch sich von der sportlichen Leitung getrennt, was ja auch ein Hinweis darauf ist, dass man sich eben schon wieder neu aufstellen will.
Aber auch zu einem ganz komischen Zeitpunkt.
Ja,
so
voll, voll.
Ein Monat durch und dann
ja.
Die große Kündigungswelle.
Ja, also irgendwie, ich bin gespannt, wo das dann nächste Saison hingeht. Ich meine, mit der deutschen Brille auf will man natürlich, dass das dann irgendwie ein bisschen anders wird. Aber jetzt hat zum Beispiel gerade auch nochmal Marco Haller in einem Interview so ein bisschen nachgetreten, habe ich bei Radsport News gelesen, hat er gesagt, irgendwie, dass jetzt bei Tudor dieses Jahr wieder der Mensch im Fokus gestanden hätte. Keine Ahnung, irgendwie muss man, ja, hofft man irgendwie so ein bisschen, dass die Schlagzeilen, die dann um Red Bull kommen, so ein bisschen positiver vielleicht dann 2026 aussehen. Deswegen habe ich die ja mir jetzt aufgeschrieben.
Und was für dich die beste Teamleistung?
Ja, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, war ich irgendwie ein bisschen unkreativ. Ich hatte bei schlechtester Teamleistung auch noch Wismar Liesebike bei Dwarsdorf Flandern gegen Nelson Paulus.
Ja.
Also das war halt, also mir sind irgendwie, ich war da irgendwie von missgünstiger Energie getrieben. Mir sind da irgendwie mehr schlechtere Teamleistungen eingefallen als gute Teamleistungen. Deswegen.
Bei mir war es komplett andersrum. Mir sind ja? so richtig schlechte Leistungen sind mir gar nicht.
Was hast du noch für gute Teamleistungen, die du so, wenn du sagst, dass dir da noch mehr eingefallen sind?
Boah, also das über UAE, weil die ja, halt einfach so viel gewonnen haben. Aber da steckt ja auch Pogacar drin und den müssen wir ja rausnehmen.
Also mir ist unter schlecht noch Aje Dessert aufgefallen. Würde ich sagen, haben wir jetzt gar nicht so eine auf dem Papier schlechte Saison gehabt. Aber ich finde trotzdem dafür, dass sie jetzt immer mehr so in einem Atemzug mit den anderen Superteams genannt werden, also rein was das Budget angeht, muss ich ehrlich sagen, finde ich, haben die jetzt nicht so viel abgerufen.
Mhm. Also sie wollten.
Also die ja. haben halt schon einige Rennen gewonnen, so ist es jetzt nicht, aber schon auch eher auf so einem nationalen Level. Also da sind es halt klar die Nummer eins. Also klar, nationale UCI-Rennen, keine Frage. Also ich meine jetzt nicht irgendwie französische Meisterschaften oder so, aber ich finde jetzt bei den großen Rennen, also Klassiker fand ich eine komplette Enttäuschung dafür, dass sie da auch vorher irgendwie gesagt haben, hier, wir holen jetzt hier Luke Rowe als sportlichen Leiter und setzen da voll den Fokus drauf. Da ist mir jetzt eigentlich nur noch Stefan Bissiger bei Roubaix positiv in Erinnerung, und ansonsten fand ich, dass, boah, da müssen wir gerade helfen, Trieste Bond, so heißt er, der jetzt zu Jalko wechselt, dass der immer wieder gute Akzente gesetzt hat, aber ich fand, das war jetzt nicht so das dominante Auftreten, was sie sich erhofft hatten, und insgesamt so gemessen an dem mutmaßlichen Budget fand ich das jetzt nicht allzu überzeugend übers Jahr hinweg.
Ja, also ich bin gespannt aufs nächste Jahr. Da haben sie ja mit Paul Sixas, oder wie man ihn auch immer ausspricht, echt ein sehr, ich sag mal, vielversprechendes Talent in den eigenen Reihen. Und jetzt mit Olaf Koi. Also keine Ahnung. Sie wollen ja, die haben ja jetzt auch das Budget nochmal aufgestockt.
Ja.
Ne? Ja, genau. Also sie haben sowohl budgettechnisch als auch fahrertechnisch aufgestockt. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber die haben auf jeden Fall nicht überperformt. Und das ist natürlich die perfekte Überleitung zur nächsten Kategorie, die wir uns aufgeschrieben haben. Wer hat dieses Jahr dauerhaft oder über lange Perioden über seinem Level performt? Was würdet ihr sagen?
Hab ich Astana aufgeschrieben.
Oh.
Und ja, Mist, fällt mir gerade auch auf, dass wir da jetzt gerade so eine Doppelung haben. Bei mir nämlich auch Astana.
Ihr habt keinen einzelnen Fahrer oder Fahrerin aufgeschrieben.
Den habe ich auch noch aufgeschrieben.
Ja, komm, dann wen hast du einzeln aufgeschrieben?
Gibt's nur einen, Matthew Brennan.
Matthew Brennan, würdest du sagen, dass der über seinen Verhältnissen gefahren ist?
ja, was hast du denn noch erwartet von dem Kerl?
Ja, finde ich auch.
Ja, aber da muss ich sagen, also ich hatte das jetzt die Kategorie eher so ein bisschen so interpretiert, dass ich sagen würde, okay,
Totgeglaubte leben länger oder
wie? Nee, so nach dem Motto, okay, das war so die Karriere des Lebens, die Saison des Lebens. Ah. Also so ein Fahrer.
Okay, pass auf, ich gebe dir einen anderen. Ich gebe dir einen anderen. Ben Healy.
Habe ich auch aufgeschrieben.
Oh ja.
Habe ich auch aufgeschrieben. Ich glaube, dass der auch also ich glaube, dass er weiterhin Rennen gewinnen wird. Aber ich glaube nicht, dass er bei der Tour zum Beispiel nochmal Top 10 fahren wird oder sowas. Kann ich mir, also
nee, glaube ich auch nicht.
Ich lasse mich gerne Lügen strafen, aber habe ich auch aufgeschrieben, ja.
Ja. Also modisch ist er auf jeden Fall noch nicht am Zenit.
Ja, aber ich
glaube. Das ist ja Richards großes Vorbild.
Ich glaube jetzt aber bei Matthew Brennan, finde ich. Also ich sag dir, Tobi, dass das nicht die beste Saison seiner Karriere gewesen ist.
Aber mit 19 Jahren schon ganz schön solide, oder?
Ja, klar, aber ich glaube, dass der Grand Tour-Etappen gewinnen wird und dass der auch vielleicht mal noch einen Klassiker oder sowas abschießen wird, wenn das so weitergeht. Und dann hat er ja quasi nicht überperformt, sondern ist quasi seinem Talent entsprechend gefahren.
Ja,
ich bin mal gespannt, ob der relativ schnell einen großen Klassiker gewinnt. Also Van Aert träumt ja immer noch von Roubaix oder Flandern. Und ich habe jetzt auch ein Interview gelesen von Thijs Spinaud, der ja auch zu Agio d'Isère geht oder Decathlon, dass er Van Aert auf jeden Fall Roubaix zutraut, aber Flandern nicht.
Mhm.
Also Van Aert hat Sanremo gewonnen und so. Ist ein kranker Fahrer, muss man nicht bestreiten. Aber mit seiner Klasse fehlt dem, finde ich, einer dieser großen zwei auf Kopfsteinpflaster, Roubaix und Flandern, fehlt ihm auf jeden Fall in seinem Palmarès, finde ich.
Ja, ich glaube, wenn er ihn selbst fragt, der hat doch gerade auch nochmal ein Interview gegeben. Ich glaube, das weiß
er. Das traue ich dem Matthew Brennan auf jeden Fall zu.
Ja, ich bin echt mal gespannt.
Aber Richard, ich gebe dir schon recht. Ich hätte auch den Matthew Brennan in einer anderen Kategorie eher einsortiert, und zwar bester Newcomer, weil hat überperformt, orientiert sich ja auch so ein bisschen an den letzten Jahren, und was will man von einem Neoprofi sozusagen erwarten? Also Tobi, ich kann die Kategorie bei dir da auch nachvollziehen, aber deshalb hat er bei mir als bester Newcomer ganz oben gestanden.
Finde ich übrigens die Kategorie bester Newcomer, finde ich eine interessante Kategorie. Hatten wir, glaube ich, auch mal während der Tour drüber gesprochen. Ich finde, es gibt in der Frauen-World-Tour noch nicht diese Entwicklung, dass so 19-jährige Mädels oder dann eben, also dass es 19-jährige Mädels gibt, die wie 19-jährige Jungs in die World Tour kommen und alles in Grund und Boden fahren. Sondern ich habe das Gefühl, dass im Frauenradsport noch so ein bisschen mehr Entwicklung auch dann vonnöten ist. Was man ja zum Beispiel auch bei der Tour daran gesehen hat, dass dann die beste Nachwuchsfahrerin bei weitem nicht so weit vorne war jetzt im GC wie jetzt bei
Aber
bei
das den lag Männern. Auch daran, dass die dort eine U23-Wertung haben und nicht U25.
Genau, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Das hatten wir, glaube ich, auch noch mal irgendwann nachgereicht bekommen. Aber würdet ihr da mitgehen? Also es ist jetzt nicht so, dass mir jetzt auf Anhieb eine Frau einfallen würde, wo ich sagen würde, okay, die ist jetzt irgendwie 19 und hat alles in Grund und Boden gefahren. Und bei Matthew Brennan, wie viele Siege hatte der nochmal?
12.
12 Siege. Das ist halt schon, Alter, 12 Siege mit 19 beziehungsweise 20 Jahren. Das ist schon völlig verrückt.
Ja, schon sehr wild, ja.
Also das habe ich
ja jetzt. Ja, ich gebe dir recht, Richard, ja. Also auch wenn man jetzt mal, ich habe parallel mal reingeguckt in die Weltrangliste der Damen, da sind auf jeden Fall, ich sag mal, eher alte Bekannte vorne mit dabei. Klar, das ist auch logisch, bei den Männern ist das definitiv auch so. Also wer mir da bei den Frauen auf jeden Fall einfallen würde, wäre Kat Ferguson.
Ja, stimmt. Ja.
Riesentalent und auch erst 19 Jahre alt. Also fast, ja, sehr vergleichbar mit Brennan, auch Britin.
Mir würde sonst noch von Lidl, das sind auch zwei, Ava und Isabel Holm, zwei Kanadierinnen, die waren, glaube ich, auch mal Cross-Weltmeisterin oder so. Die fahren bei Lidl Track. Mhm. Ich glaube, die hat auch die L'Avenir bei den Frauen gewonnen.
Ja gut, aber das sind ja, also...
Also denen könnte ich jetzt für nächstes Jahr, dann ist sie vielleicht 20, könnte ich der einen krassen Sprung zutrauen.
Ja, aber auch da würde ich halt weiterhin sagen, ja, okay, das sind halt große Talente, aber nicht in dem Ausmaß, wie das jetzt zum Beispiel, also ich glaube, die Newcomer-Saison von Matthew Brennan, die wird erstmal so lange wahrscheinlich dann auch niemand schlagen. Das ist halt schon, also Kat Ferguson, wie viel Rennen hat diese dieses Jahr gewonnen? 3, 4 oder sowas, was natürlich auch schon überragend ist, aber auf das Niveau.
Wie war es bei Remco in seiner ersten Profisaison?
Immerhin Klassiker San Sebastian gewonnen. Das weiß ich auf jeden Fall noch.
Auch eine Hausnummer dann.
Ja, das musst du auch erstmal machen. Aber ja, gut.
Wer war für dich der bessere Newcomer, Tobi?
Habe ich auch Brandon aufgeschrieben, tatsächlich.
Ja, ich glaube, hat jeder Matthew Brandon aufgeschrieben. Das war relativ eindeutig. Aber vom besten Newcomer kann man doch eigentlich gut zu von den Fahrern hätte man mehr erwartet. Wen habt ihr da auf dem Zettel stehen? Werbung. Werbepartner der heutigen Folge ist mal wieder Freund des Hauses Optimize. Nachdem die meisten von euch die echten Weihnachtsbaumkerzen vermutlich gegen elektronische Kerzen eingetauscht haben, sollte das einzige Wachs, das mittlerweile unter oder an dem Weihnachtsbaum hängt, von Optimize kommen, und das Kettenwachs, vor allem auch in der nassen Vorweihnachtszeit, eine sehr, sehr gute Anwendung findet. Das muss auch unser neu hinzugewonnener Student, der sich jetzt nicht mehr im Trainingslager rumtreiben kann, Maximilian Wahlscheid, bitte lernen diesen Winter.
Dem muss ich absolut zustimmen, denn ich bin aktuell nicht nur watttechnisch effizient, sondern auch was meine Zeit angeht, und da hilft mir der gewachste Antrieb auf jeden Fall sehr. Ich werde nie müde von dem Effekt, dass man bei dem gewachsenen Antrieb herrlich mit einem Wasserstrahl, bisschen Spüli, einem Schwamm und einer Bürste das Fahrrad ruckzuck sauber kriegt. Damit bin ich nicht nur geschmeidig und kräftesparend unterwegs, sondern auch zeitlich effizient, und da hilft Optimize auf jeden Fall sehr.
Naja, Max, dass man Spülmittel zum Fahrradwaschen nimmt, das müssen wir fürs nächste Jahr auf jeden Fall nochmal ändern. Aber beim gewachsenen Antrieb muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Wasserstrahl reicht eigentlich schon völlig aus, um den Antrieb sauber zu machen. Und dann nur noch gut trocken machen mit einem Mikrofasertuch, bisschen Flüssigwachs nachträufeln, und schon ist man für die nächste Ausfahrt gewappnet. Wenn ihr euch Wachs besorgen wollt, bei Optimize gibt es aktuell in der Weihnachtszeit ein paar Bundles zum Sparen, wie das Wachs-Starter-Set, das Werkzeug-Starter-Set oder Kettenwachs im Winter-Set. Dort könnt ihr auf der Website gut was sparen, und ab einem Warenwert von 50 Euro gibt es auch immer ein Premium-Mikrofasertuch nochmal on top. Und wir konnten für euch auch nochmal einen Rabatt bis zum 24.12. raushandeln. Mit dem Code RTW beim Checkout spart ihr nochmal zusätzlich 5%. Das gilt auch aufs ganze Sortiment und ist, wie gesagt, gültig bis Weihnachten, Heiligabend, 24.12. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zur Optimize Website. Und wir wünschen besinnliche Weihnachten mit Kettenwachs.
Werbung Ende.
Ja, ich habe da eine bisschen unfaire Wertung, und zwar ist es bei mir Primoz Roglic. Mhm. Unfair deshalb, weil ich wirklich der Meinung bin, dass er den Giro hätte gewinnen können, weil bis zur siebten Etappe, bis inklusive der siebten Etappe hat er ja geführt, hat dann das Trikot, ich sag mal, ein bisschen taktisch abgegeben und ist dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf der achten Etappe bei der Gravel-Etappe gestürzt. Und ja, was soll ich sagen? Also es ist jetzt nicht der erste Sturz, den Primoz Roglic hat, aber ich denke trotzdem, dass er es drauf gehabt hätte, den Giro zu gewinnen, weil meiner Meinung nach ist er als Favorit reingegangen, ist dem in der ersten Woche gerecht geworden, und dann hat die Story so einen krassen anderen Spin bekommen mit der Situation um Del Toro, Carapaz und Co., dass das ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, und letztendlich ist Roglic dann so ein bisschen sang- und klanglos aus der Saison rausgegangen, und ich glaube, er hat dann in Anführungsstrichen nur am Anfang der Saison die Katalonien-Rundfahrt gewonnen, was natürlich auch mehr als schwer ist, aber danach durch auch den so Rise and Shine von Lipowitz hat er auch bei der Tour im Schatten gestanden, deshalb für ihn irgendwie ein unglückliches Jahr, obwohl er meiner Meinung nach sehr gutes Level hatte.
Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, in der Teamleitung hätte man sich
erwartet. Das Jahr ist jetzt schon so lange her, aber es war seine erste Saison mit Red Bull, oder?
Ja.
Ja. Daher.
Ja, da hätte man auf jeden Fall mehr erwarten können.
Nee, der ist ja 24 auch schon da gefahren.
Echt?
Mhm. Doch, stimmt, der hat die Vuelta gewonnen.
Stimmt. Ja, stimmt. Da ist er dann aber aus der Tour auch rausgestürzt, oder?
Genau, ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass sie damals doch die Doku gemacht hatten, oder? Im ZDF, da irgendwas Projekt Gelb oder irgendwie sowas hieß das, glaube ich, irgendwie so eine Art. Hat der Dauphiné gewonnen, war auf bestem Weg zur Tour, ist dann da raus und hat dann anschließend die Vuelta gewonnen.
Ja, stimmt. Mhm. Aber krass, wie man einfach, wie die Jahre langsam verschwimmen vom inneren Auge. Wir werden alt, Leute, das ist nicht mehr das Wahre.
Ich habe auch Roglic auch geschrieben und aus Gag noch euer Lascano, hatte ich mir erwartet.
Er ist frech.
Ich weiß, aber Ist mir irgendwie nicht Besseres eingefallen.
Ja, finde ich aber nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe zwei Fahrerinnen aufgeschrieben. Ich habe mehr erwartet von Demi Wollering. Das ist natürlich ein bisschen gemein, weil sie ist ja keine schlechte Saison gefahren. Aber das ist natürlich so ein bisschen der Fluch der großen Tat. Ich glaube, das wäre jetzt so gewesen, wie wenn Pogacar bei den Männern zu, was weiß ich, Alpecin oder zu FDJ dann eben gewechselt wäre. Und dann da viele zweite Plätze und vor allem bei der Tour natürlich auch auf Rang 2 gefahren ist. Wie gesagt, ist eine gute Saison gefahren, hat natürlich auch Rennen gewonnen, aber hat eigentlich bei wenig Rennen, glaube ich, auch den eigenen Ansprüchen entsprochen. Also ich glaube, wenn man sie fragen würde, hätte sie von sich wahrscheinlich auch mehr erwartet. Dann natürlich, wer eine für ihre Verhältnisse auch sehr vergeigte Saison irgendwie hatte, ist trotz allem Lotte Kopecky.
Mhm.
Weil, ja. Ich meine, die ist im Vorjahr, hat ja alles in Grund und Boden gefahren. Dann wollte sie dieses Jahr irgendwie bei der Tour dann auf GC fahren, hatte viele Verletzungen und sowas. Also war natürlich wahrscheinlich in weiten Teilen unverschuldet, aber trotzdem, wenn man an Lotte Kopecky denkt, denkt man an eine Fahrerin, die halt irgendwie 2 Klassiker pro Jahr gewinnt und noch irgendwie sonst 8 Rennen. Und zuletzt ist mir dann noch Biniam Girmay eingefallen, weil der hatte natürlich im Vorjahr mit seinen Tour-Etappensiegen ein überragendes Jahr, hat dieses Jahr nicht dran anknüpfen können und ist auch generell ziemlich blass gewesen. Ich habe auch nochmal nachgelesen, das ganze Team Wanty hat letztes Jahr nur 4 Siege geholt, davon 2 von Georg Zimmermann. Das ist schon...
Die DM da mit bei?
Boah, das weiß ich gar nicht, ob die da mit reinzählt. Aber er hat ja einmal GC gewonnen bei, war das Tour of the Alps? Hat das GC? Also er hat auf jeden Fall irgendein GC gewonnen. Ich glaube, es war nicht Tour of the Alps. Und dann vielleicht noch die DM. Aber die haben echt wenig gewonnen dieses Jahr. Und ich glaube, Girmay, der ja auch so der Star der Mannschaft gewesen ist, von dem hätte ich persönlich mir auf jeden Fall auch mehr erwartet.
Ja, würde ich auch so mitgehen, ja. Was war für euch so ein No-Go innerhalb des Jahres?
Habe ich mir tatsächlich nicht so wirklich was aufgeschrieben. Mir sind da so viele einzelne Sachen eingefallen, wie zum Beispiel die Streckenabsperrung bei der Tour de la Provence oder Remcos Flasche wegkicken oder sowas. Aber das hat mir alles nicht gereicht für so ein nachhaltiges No-Go, wisst ihr? Also wo ich jetzt so nachhaltig sagen würde, natürlich, geht gar nicht.
Da hast du jetzt mein No-Go diskreditiert, weil ich hatte Remcos Verhalten bei der WM genommen.
Aber ist das für dich wirklich so ein No-Go?
Ja, ich fand es jetzt nicht so, weiß ich nicht. Also ich finde generell im Rennen, da darf man nicht mit Millimetermaß jede Emotion bewerten, weil da kocht halt vieles über. Aber ich fand dieses gesamte Ding da um seine Sattelhöhe und so, das fand ich nicht so geil, weil, also was man generell nie machen sollte, ist öffentlich Mechaniker an Pranger zu stellen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich Neoprofi war, sind wir mit John Degenkolb, ich weiß gar nicht mehr, ob das Arctic Race of Norway, Tour de Fjords oder sonst irgendwas war, und damals war der definitiv mit der stärkste Sprinter im Rennen, waren immer harte Ankünfte und da war ja definitiv auf jeder Etappe einer von den 3 Besten, hat aber gleich 2 Etappen nicht so beenden können, wie er es also in den Beinen gehabt hätte, weil die Kette gesprungen ist. Mhm. Und dass das einmal passiert, okay, aber dass das ein zweites Mal passiert, das ist wirklich ein krasses No-Go. Und da muss ich wirklich sagen, das habe ich mir damals schon als junger Fahrer abgeguckt, da hat der keinen Ton gesagt hinterher im Interview und hat da die Mechaniker komplett aus der Schusslinie genommen, weil die Mechaniker, die wir da dabei hatten, die haben da gestanden wie betröppelte Hunde, ne? Weil das ist natürlich dann teamintern wirklich nicht geil, wenn da Siege verloren gehen wegen solchen Sachen.
Apropos Kette gesprungen, habt ihr dieses krasse Video von Van der Poel gesehen aus dem Training?
Ja, das ist richtig.
Alter.
Aber
also da habe ich mich wirklich gefragt, ey, also
ein das, Leben.
Also da war jetzt bestimmt auch ein bisschen Glück dabei, aber halt auch kranker Skill, das abzufangen.
Ja, das haben Tobi und ich gerade eben hier noch vor der Aufnahme diskutiert, weil ich glaube, dass er einfach nur ultra Glück gehabt hat und dass man jetzt, weil er so ein krasser Bikehändler ist, dann so sagt, boah, wie er dann da so ausklickt und so. Also klar wird das auch eine Rolle spielen, weil er einfach eine krasse Körperspannung und eine krasse Radbeherrschung hat. Aber ich glaube, 80% war schon auch einfach Glück, oder?
Ja, also ich denke, ein Katzenleben hat er auf jeden Fall verbraucht.
Also wer das Video nicht geguckt hat, guckt es euch auf jeden Fall mal an. Weil wie man das fangen kann, ist mir wirklich ein absolutes Rätsel.
Ja, leider ist es ja nicht komplett drauf auf der Kameraeinstellung. Aber ich finde es halt so geil. Also nur kurz, um die Leute abzuholen. Der sprintet halt gegen irgendeinen Hobbyfahrer.
Ja, ist, glaube ich, kein
Amateurfahrer.
Ja, KT-Fahrer ist der, ja.
Echt?
Ja, ja, der ist gerade französischer
Kategorie. Ja, gut, also okay, dann ist es wohl ein sehr guter Amateur, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich kannte das Team jetzt nicht. So, und der tritt halt das erste Mal an und da springt schon die Kette. Und das finde ich halt so geil, dass er sich halt einfach denkt so, ja, scheiß drauf, die Kette, die ist jetzt halt einmal gesprungen, wird beim zweiten Mal wohl gut gehen. Dann tritt er halt nochmal an und dann bricht halt gefühlt der ganze Antrieb auseinander.
Ja, hat sich aber auch nicht über die Mechaniker beschwert, Mathieu. Nee. Also da hat er sich, zu dem Mechaniker-Tag, Max, das finde ich übrigens einen sehr, sehr guten, Twist, weil da hast du dann nämlich meine Unterstützung. Weil ich finde, das Verhalten... Na
Gott sei Dank.
Nee, aber ich finde, die hast du gebraucht, ne? Anders hättest du da nicht aus der Aufnahme rausgehen können. Nee, weil ich finde, dass dieses gegen die Flasche treten und sich da aufführen wie so ein Kleinkind, das finde ich persönlich ja irgendwie ganz unterhaltsam. Und da freue ich mich, dass da mal ein bisschen was passiert im Radsport, einfach so aus der Gossip-Perspektive raus. Aber du hast recht, dann andere Leute dafür verantwortlich zu machen, weil es war ja auch offensichtlich überhaupt nichts an dem Rad. Also zumindest an dem Ersatzrad war halt offensichtlich alles gleich. Und das war ja dann auch irgendwie so ein bisschen kommunikativ unglücklich, weil der Mechaniker wurde ja dann auch interviewt und meint dann so, ja, ich habe das nochmal nachgemessen. Also es hat alles gepasst. Das
ist dreimal nachgemessen.
Ja, unangenehm für alle Beteiligten dann. Und deswegen, ja, ein No-Go. Ja. Ist eigentlich akzeptiert von meiner Seite aus.
Ja, ich habe mir als No-Go aufgeschrieben, dieser Post von Wollering, nach dem Sturz von Pogacar, wo dann das ganze Feld gewartet hat.
Ja. Oh, sehr
und
gut.
Sie nochmal die alten Kamellen aufgewärmt hat, von wegen, also ich meine, das Jahr war ja schon fortgeschritten. Am Anfang des Jahres gab es dann nochmal links und rechts hat jemand geschossen vom alten Team SD Works. Und dass man dann so nach einem halben Jahr nochmal da diese alten Kamellen aufwärmt, dachte ich mir, boah.
Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht.
Weiß ich
aber
nicht.
Aber vielleicht... Vielleicht, ja, keine Ahnung.
Ja, das war nicht so richtig souverän. Finde ich gut. Finde ich sehr gut.
Ja.
Vielleicht einfach als generelle Regel festlegen, persönliche Befindlichkeiten einfach nicht über Social Media Kommentare.
Ja, ist immer ein schmaler Grat, ne? Weil man will ja schon noch ein bisschen Emotionen zeigen, aber zu viel ist auch, denke ich mir immer so, ja, bist du jetzt nicht besser rausgegangen, als vorher da gestanden hast.
Ja, ja, weil das Ding ist ja, was ja so schade ist, das ist so ein bisschen wie mit dem weiteren Karriereverlauf von Chris Froome, weil sie diskreditiert damit natürlich, dass sie in der Situation, war das natürlich wirklich ein krasses No-Go, ne? Also es hätte man 2024 bei der Saisonzusammenfassung, hätte man die Teamleistung von SD Works an dem Tag auf jeden Fall als krasses No-Go gewertet. Also inhaltlich hat sie recht, aber sie macht das durch die Art und Weise, steht sie jetzt so ein bisschen zu Unrecht eigentlich in der falschen Ecke des Rings.
Ja.
Ja, naja. Gut.
Nichts hinzuzufügen.
Machen wir weiter mit, wir machen bestes Interview. Das finde ich eine schöne Kategorie. Habe ich, zwei ganz okay Antworten mir aufgeschrieben, glaube ich. Wer will anfangen?
Ja, ist mir persönlich schwer gefallen, deshalb können wir meins vielleicht schnell abfrühstücken. Und zwar fand ich, dass Wout van Aert sehr ehrlich war nach Dwarsdorf-Landern. Hat mir gut gefallen.
Stimmt.
Mhm.
Nach der Niederlage gegen Nelson Paulus, wo sie da zu dritt vorne gewesen sind mit Thies Benoot, Jürgensen und van Aert und dann gegen Paulus den Sprint verliert. Ja.
Hat halt gesagt, habe ich zu viel gewollt, habe ich nicht drauf gehabt, hätte ich mal besser anders gemacht, war... Ja, also fand ich gut.
Ja, kann ich auch nichts hinzufügen. Knauf, was hast du?
Ich fand viele Interviews von Roglic funny. Also die fand ich schon witzig.
Die habe ich auch aufgeschrieben.
Aber mein Highlight war eigentlich dann bei der Vuelta Mats Petersen in Kombination mit Anders Mielke.
Ja, und dem dritten, wie hieß er denn nochmal im Bunde? Der von UAE. Ex-Zeitfahr-Weltmeister U23, der stand da auch noch mit
Mikkel
dabei.
Mikkel Bjerg.
War das nicht die?
Ja, den hat er irgendwie nochmal dazugehört, irgendwie dazu geholt, ja.
Ja. Ja, das war sehr witzig, das stimmt. Ich habe aufgeschrieben, auch wie du, Knaupi, einmal Roglic, mit dem, wo er die haarigen Beine hatte bei der Tour-Etappe und wo er dann so sagt, ah ja, it's better at the beach, eh? Nee, das war, wo er ohne Socken gefahren ist.
Ohne Socken.
Das war schon witzig. Es ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und dann habe ich noch ein bisschen was Inhaltlicheres mir aufgeschrieben, weil ich das sehr ungewöhnlich fand. Und zwar war Marleen Reusser vor, glaube ich, so anderthalb Monaten oder sowas bei Sternstunde Philosophie zu Gast. Und das ist irgendwie so, es hat jetzt nicht so einen direkten Rennbezug oder sowas, aber das ist irgendwie so, also ich habe noch nie einen Radsportler oder eine Radsportlerin auf die Art und Weise so über unseren Sport sprechen gehört. Ich meine, Marlen Reusser hat natürlich auch was zu sagen. Deswegen auf jeden Fall ein Tipp, falls man das sich noch nicht angehört hat, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Ist anders als normale Sportinterviews, aber auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert.
Ist für mich auch tatsächlich die charismatischste Fahrerin. Also das ist ja auch eine von unseren Kategorien, weil mich das irgendwie abholt, auch so ein bisschen Struggle durch die Karriere hindurch, mal beim WM-Zeitfahren einfach mal an die Seite gesetzt, weil man es nicht mehr gefühlt hat, weiterzufahren. Also ich sage das jetzt ein bisschen platter, als es im Endeffekt gewesen sein müsste, aber finde ich trotzdem, hat immer was, wenn ein Sportler jetzt auch nicht nur Überfliegermomente hat, von denen sie ja definitiv einige vorzuweisen hat, ist ja auch, ich würde sagen, safe eine der 10 besten Frauen auf der Welt, sondern wenn man auch mal ein bisschen an Struggle-Momenten teilhaben lässt.
Ja, ich finde das generell, dass die eigentlich immer geile Interviews gibt und deswegen auch sehr charismatisch ist, weil man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass es so eine, man hat als Fan, auch wenn das natürlich meistens Quatsch ist, aber man hat als Fan nicht das Gefühl, dass so eine krasse Trennung zwischen der öffentlichen Person und der privaten Person gemacht wird.
Also da wird wenig inszeniert, was bei anderen
genau
schon mal vorkommen soll.
Ja, das ist immer sehr, sehr klar. Ich habe trotzdem noch mal eine Frage an euch, weil ich finde, dass die langweiligste Antwort bei charismatischster Fahrer oder Fahrerin ist Mathieu van der Poel. Aber ich finde...
Finde ich nur charismatisch.
Ja, pass auf. Das wäre jetzt auch meine Frage. Ich muss aber trotzdem sagen, Max, egal mit wem du Fahrradrennen guckst oder mit wem du darüber sprichst, der Typ hat halt ohne was zu sagen viel mehr Charisma, als wenn er zum Beispiel Interviews gibt. Weil die sind zum Beispiel, da merkst du halt ganz klar, okay, es gibt eine Privatperson Van der Poel und es gibt halt eine professionelle... Also wenn Marlen Reusser Interviews gibt wie Thomas Müller im Fußball... Dann gibt Mathieu van der Poel halt so Interviews wie, keine Ahnung, Jürgen Klinsmann. Der hat eigentlich auch mal witzige Interviews gegeben. Wen gibt's denn da so lange?
Ja, ich wollte auch gerade sagen, der hat schon zumindest den Anstoß zum Diskurs gegeben.
Ja, so Hansi Flick. Der Hansi Flick, der gibt immer so mega, der redet irgendwas über Wildgänse in der Amazon-Dokumentation. Nein, so schlimm. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Interviews sind schon immer sehr glatt gebügelt. Das wirkt mir irgendwie immer so, als ob der mal ein Medientraining gehabt hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der privat... genauso redet. Und trotzdem hat er, meiner Meinung nach, neben Pogi, ist er der einzige Superstar, der einzige Fahrer mit Superstar-Potenzial. Und das kann ja nicht ohne Charisma funktionieren.
Ja gut, er hat ein körperlich krankes Charisma, ne? Also ich meine, wenn ich mir die Highlights angucke von Roubaix, wie der da halt solo durch die S-Schikane da auf den Cobbles fliegt, da brauche ich von dem nichts mehr zu hören, um das geil zu finden.
Ja genau, aber dann hat er ja quasi Charisma, nur halt nicht am Mikrofon vielleicht.
Ja, aber, ja, okay, genau. Ja, das können wir vielleicht trennen. Also jetzt ich habe die Kategorie zumindest so interpretiert, dass es da schon so ein bisschen um das Gesamtkonzept menschlicher Art geht, also offensichtlich muss man schnell Radfahren können, sonst wird man hier nicht in unseren Kategorien drinnen landen.
Ja.
Aber ansonsten interviewtechnisch sehe ich das letztlich genauso wie du.
Ja, Tobi, wen hast du?
Ich habe Pedersen aufgeschrieben.
Mats Pedersen?
Mhm.
Warum?
Der hat irgendwie, mit seiner Art und Weise hat er bei mir Charisma gewonnen, dieses Jahr.
Okay, aber weil...
Der gibt halt auch immer brutal ehrliche Antworten in den Interviews.
Mhm.
Also da ist auch wenig beschönigt oder irgendwelchen anderen Leuten Vorwürfe gemacht oder so. Der ist halt einfach, ich glaube, ein stabiler Däne. Mit dem du halt auch gut, ich glaube, ist auch ein cooler Buddy so.
Ja.
Also, ja.
Vielleicht kommen wir ja über Max an weitere Infos. Vielleicht einfach... Die dänischen Internas werden hier bald veröffentlicht im Podcast.
Ja, aber ich würde da mit Tobi total mitgehen. Also ich finde auch, kann sich ja jeder die Chasing Cobbles Doku mal angucken. Das ist halt auch einfach ein richtig harter Typ. So, was der sich selber antut für den Erfolg auf dem Fahrrad, was Trainingsintensität und Suffern und so weiter angeht.
Mhm. Hat der nicht auch gesagt, Höhentrainingslager macht er nicht mehr? Weil das bringt nichts? Oder hat er hat keinen Bock, da in der Höhe zu vergammeln?
Finde ich eigentlich.
Boah, weiß ich nicht, aber könnte sein, dass er so eine, also ich weiß jetzt nicht, ob inhaltlich, aber von der Charakteristik würde die Antwort zu ihm passen, ja.
Ey, ich glaube ganz ehrlich, so 6 Stunden dänischer Küstenwind, das ist genau das gleiche wie Höhentrainingslager, ey.
Vor allem da oben muss er gegen Alejandro Valverde Tischtennis spielen, oder?
In der Höhe? Haben wir die Geschichte hier in dem Podcast eigentlich mal erzählt?
Weiß ja,
ich glaube schon, nee. Oder?
Nee.
Ja, Max, komm, erzähl mal die Alejandro Valverde Tischtennis-Geschichte.
Ich kenne die selber nicht.
Ach, du kennst sie gar nicht?
Nee.
Das ist ja auch so ein Hörensagen, oder?
Ja, also wir haben mal aus einer guten Quelle gehört, dass er war im Trainingslager in der, ich glaube, Sierra Nevada. Und da gibt es ja irgendwie dieses eine Hotel und da gibt es halt eine Tischtennisplatte. Und
ja, immer, in dem Hotel sind alle Teams, ja.
Genau. Also
da wird ja auch im Jahre im Voraus, muss man sich da auf die Zimmer reservieren. Und
Genau.
Da ist halt quasi Klassentreffen.
Ja, und er war...
Ja, aber dann meint er vielleicht eher das Hotel in Teneriffa, oder?
Das kann auch sein, ja. Also irgendwo da in der Höhe. Jedenfalls war er auch kein Teamkollege von Valverde, aber der ist dann immer morgens fleißig zum Training aufgebrochen. Und immer wenn er morgens zum Training losgefahren ist, stand Alejandro Valverde mit den Betreuern vom Team Movistar an der Tischtennisplatte und hat da ordentlich Rundlauf gezockt. Und das Geile war aber, dass wenn der Fahrer vom Training wiedergekommen ist, da war Alejandro Valverde entweder immer noch oder wieder an der Tischtennisplatte mit den Betreuern vom Team Movistar. Und hat dann halt einfach gesagt, nee, also so viel Training in der Höhe, das macht dich nur müde, da spiele ich lieber ein bisschen Tischtennis hier oben und das finde ich extrem geil.
Ich auch.
Ja, das ist eine gute Geschichte, ja.
Ja, also falls sie so stimmen sollte, würde ihn das auf jeden Fall zu einem sehr
Alejandro ist herzlich eingeladen, bei uns mal im Rundlauf mitzuspielen.
Ja, ich glaube,
Junge, ich fick den richtig von der Platte, ey, der hat gar keine Chance.
Alejandro spielt schon in der Seniorenklasse, oder?
Ja, das kann sein.
Masters 3.
Aber der hat eine teuflische Rückhand, das kann ich dir aber mal sagen. Ey, die schmögelt er da mal richtig schön über die Platte. Der hat sich über die Jahre richtig bei dem eingeschlichen. So, komm, dann machen wir mal bester Instagram-Grind, haben wir es genannt. Also wer hat den besten Social-Media-Auftritt von den Fahrern und Fahrerinnen? Komm, ich mache einfach auch mal einen Anfang. Ich habe ein Duo so ein bisschen ausgewählt, weil ich das sehr ungewöhnlich für die Welt des Sports finde. Und zwar habe ich ausgewählt Pogi und Urska, also Urska Ziergert, die Freundin von Pogacar und Tadej Pogacar himself, weil ich finde, dass es für einen...
Du meinst Pogacar, der Freund von Urska Ziergert.
Ja, genau, so rum meine ich es natürlich. Ich finde, dass es für ein solches Level an Star sehr ungewöhnlich ist, dass man so ein Zero Fucks Given Instagram Grind fährt. Also es ist jetzt nicht so, dass der geil aussieht auf seinen Fotos. Also da werden halt, das ist alles irgendwie selber wackelig gefilmt und dann werden halt immer irgendwelche, tatsächlich hat er einen sehr guten Musikgeschmack und sie auch. Also da sind immer gute Songs hinterlegt. Aber das ist halt wirklich exakt so, als ob ich einem alten Schulfreund von mir, der halt zufälligerweise auch das ein oder andere Radrennen gewinnt, bei Social Media zugucken würde. Und das finde ich persönlich die coolste Art, einen Social Media Account zu haben. Weil, was ich richtig nervig finde, sind so durchprofessionalisierte Accounts, wo ich dann nur noch irgendwelche glattgebügelten mit geilem Filter drauf Insights kriege. Weil da denke ich mir so, da kann ich mir auch einfach die Homepage von denen angucken. Und deswegen habe ich die auf Platz 1 gewortet.
Finde ich gut, ja. Tobi, bei dir?
Victor Campenaerts in Kombination mit Matteo Jorgensen bei der Vuelta. Hat mich komplett abgeholt.
Mit ihren Vlogs, meinst du?
Ja. Ja, da sind lustige Sachen entstanden. Es war auch so ein, ja mal so ein Behind-the-Scenes, womit man vielleicht gar nicht gerechnet hätte, weil man eher so denkt, okay, bei Visma ist vielleicht alles so durchgetaktet und bevor da irgendwas ins Internet geschickt wird, muss das durch 8 Pressestellen und so. Und das haben die halt einfach so spontan gemacht und es war super authentisch, lustig und ich glaube, also selbst für mich war es so, krass, die sind ja da irgendwie gerade die Rundfahrt am Gewinnen oder sollten ja mega seriös sein, aber die haben halt auch einfach untereinander viel Spaß da im Bus. Ich meine, sitzt man ja auch viel Zeit drin, aber das hat mir gut gefallen.
Okay, also für mich ist es nicht ganz ernst gemeint Chloe Dygert,
ja,
okay. Weil die hat ein Putzvideo hochgeladen, das sucht seinesgleichen. Also einen dermaßen strukturierten, ordentlichen, organisierten Haushalt, das kann man sich nicht vorstellen. Also bitte, Leute, guckt euch den Instagram-Kanal von Chloe Dygert an. Das ist wirklich total verrückt. Also ich habe wirklich noch nie ein so sauberes Haus gesehen. Und der zweite Instagram-Kanal, den ich nennen möchte, ist nicht von einem Fahrer, sondern ist von Cycling Spy. Und zwar ist das, glaube ich, ein Australier und ein Buddy von Luke Plapp. Und der postet regelmäßig irgendwelche Material und Aero-Gains. Finde ich persönlich sehr, sehr interessant.
Ey, auf die Seite habe ich es mal geschafft, Max.
Max auch.
Vom Cycling Spy.
Das stimmt, Max, du warst auch schon mal drauf. Wir waren da, ja, also ich habe doch mal das Interview mit Lars Teutenberg gemacht und der hatte da die neuen SRM-Pedale, die jetzt gerade zusammen mit Q36.5 veröffentlicht worden sind. Und dann hat er dann einen Screenshot aus unserem Richie-Tobi-RTF-Video gemacht.
Aber hat netterweise die Credits
zeigen. Ja, fand ich richtig korrekt. Ja. Habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Da habe ich gedacht, dass ich mal als absoluter Nicht-Technik-Fan, dem das eigentlich alles völlig egal ist, auf der Seite lande, hätte ich auch nicht gedacht, ey.
Ja, ist witzig, ja. Aber ich finde, der macht guten Content.
Ja, womit warst du denn nochmal drauf? Auf der Seite? Da war doch irgendwas.
Mr. Faker.
Ah, stimmt.
Richtig, ja. Mit Faker Composites. Ja. Der hat für mich Aero-Cover für meine Pedale laminiert. Ich sag mal so, nachdem der Cycling Spy das gepostet hat, hat es nicht lange gedauert, bis die UCI angerufen hat.
Oh, ja, gut.
Das was sagen die so?
War dann ein kurzes Vergnügen mit den kleinen Gains. Haben dann gesagt, lieber mal wieder abmachen, sonst gibt's Ärger.
Wie viel Schweizer Fränkli kostet
und
das?
Und auf welcher Landessprache melden? Also haben die dann auf Französisch bei dir angerufen oder haben die da, wie lief das dann so ab? Und wie rufen
die
dann an?
Die haben bei unserem Technikchef Marco Pinotti angerufen und haben gesagt, hör mal, was habt ihr denn da gefrickelt? Und dann hat der Marco mich angerufen und hat gesagt, Max, was hast du denn da gefrickelt?
Und dann hast du den Faker angerufen und gesagt, ey, was hast du da gefrickelt, ey?
Ja, und dann habe ich gesagt, ja du, Marco,
Ja, das ist ja sympathisch. Finde ich gut.
Aber ich hab Pinotti dann damals ein paar Ergebnisse vom Windkanal zugeschickt. Also das habe jetzt nicht ich selber getestet, sondern das konnte man dann sehr, sehr gut im Internet recherchieren. Das hatte jemand anders praktisch getestet, was das für Effekte hat, wenn man einfach nur die Pedale unten abklebt. Und also es hat definitiv spürbare Effekte gehabt. Ich habe selber jetzt nie aufs Watt genau messen können, weil ich einfach nicht die Möglichkeit dazu hatte. Aber es macht auf jeden Fall total Sinn. Insofern ist jetzt auch der Ansatz von SRM da, die Pedalsysteme weiter zu optimieren, bei denen jetzt aus einem anderen Anlass als aus Aerodynamik, aber trotzdem total sinnvoll, weil da echt noch ungenutztes Potenzial drin steckt. Also ich hätte da auf jeden Fall noch so ein, zwei Ideen, aber die UCI-Richtlinien, die sind schwierig.
Die sind schwierig, da muss man sich erstmal gegen durchsetzen.
Wir hängen uns an One Cycling ran, machen unsere eigenen Regeln.
Und dann geht das da ab. Was auch schwierig ist, ist die ein oder andere Frisur im Peloton. Unsere nächste Kategorie. Ist
mir absolut nichts eingefallen.
Wer hat die beste? Ja,
da kann es für mich nur einen Sieger geben.
Ja, okay, dann hau raus. Beste Frisur. Wer hat die beste Frisur?
Warte, Richard, wir sagen auf drei.
Ich glaube, ich habe jemand anderen als du. Als ich mir die Kategorie ausgedacht habe, dachte ich, ey, das ist mega edgy. Und dann ist mir aufgefallen, ja gut, also so viel geile Frisuren gibt's da jetzt auch nicht. Aber hau mal raus, wen hast du?
Also ich sag mal, für mich ist es ein Gesamtkonzept der Haare und Quinn Simmons.
Ja, natürlich. Ja, stimmt, dass ich da nicht drauf gekommen bin.
Ja, an den habe ich auch nicht, aber ich finde das ja nicht gut, deswegen kann es ja nicht die beste Frisur sein.
Jetzt für mich persönlich, wäre es jetzt auch nichts, muss ich ehrlich sagen, aber ich finde es halt trotzdem geil. Also ich muss sagen, ja, weiß ich nicht, ist halt so outstanding, hat was für mich.
Okay, finde ich eine sehr gute Antwort. Ich mache mich jetzt mal mit einem Statement hier komplett unbeliebt, weil ich habe nämlich jemand anderen bei beste Frisur. Mhm. Und zwar ist bei mir die beste Frisur gewesen, es ist mittlerweile auch schon wieder anders, Marco Haller. Jetzt muss ich das ein bisschen erklären. Ja. Also Marco Haller hatte lange Zeit lange Haare, würde ich sagen, nicht schulterlang, so ein bisschen über die Ohren, oder? So, ja, halt so diese klassische, bisschen längere Haare, bisschen zurückgegelt Frisur. Und Marco Haller ist ja grundsätzlich ein schöner Mann, ne? Kann man jetzt nichts gegen sagen. Und dem standen auch die langen Haare, aber ich finde, dass der mit dieser komplett einheitlich abrasierten Frisur, das einen richtigen Glow-up hatte, so sagt man das, glaube ich, in der Fachsprache. Und ich bin einfach neidisch auf diese Art von Frisur. Weil wenn du diese Frisur tragen kannst, so wie Remco auch, wenn du dir einfach die Haare auf eine Länge abrasierst, Luke Plapp hatte das auch eine Zeit lang diese Saison.
Stimmt, ja, ich erinnere mich.
Deswegen würde ich diese absolute Kurzhaarfrisur auf 1 ranken, weil das muss so geil sein, also auch im Sportkontext. Das ist ja völlig egal, du hast immer diese kurzen Stoppelhaare. Du musst da nie irgendwie beim Duschen, das trocknet alles direkt, das ist nie ungepflegt, selbst wenn du mal verkeimt irgendwie im Teambus hängst, weil der Wahlschalter wieder seine Cola im Teambus am Austrinken ist. Deswegen habe ich das als beste Frisur gewotet.
Ich wollte das früher auch unbedingt mal machen, als Wiggins das hatte und damals die Tour gewonnen hat. Und das olympische Zeitfahren fand ich auch voll geil. Aber ich glaube, wenn ich mir die Frisur schneiden lassen würde, dann sehe ich aus wie so ein Grundschüler mit Brille. Das ist, wie du richtig gesagt hast, das ist nicht jedermanns Sache.
Ja, das ist das. Ja, ich habe es tatsächlich mal gemacht und ich sag mal so, das Ergebnis war so, naja. Da habe ich gemerkt, wenn mir mal die Haare ausfallen sollten, dann wird's dunkel, auf jeden Fall.
Da ist halt ja, nicht oder hell, je nachdem, wie man sieht.
So. Ja, das stimmt, das stimmt.
Schöne okay. Kategorie auf jeden Fall.
Ja, es ist wirklich eine sehr schöne Kategorie. Okay, dann haben wir noch...
Bestes Teamauto ist mir auch... Was meintet ihr
da? Oh, da habe ich was Gutes.
Ja, bestes Teamauto dachte ich mir halt, okay, wer fährt so die... Ja, die beste Karre einfach. Also wenn du jetzt zum Beispiel so hier Frankfurt abends illegales Poser-Treffen, wer kann da mit seinem Teamauto am meisten flexen? Weil finde ich zum Beispiel, muss ich sagen, Max, bei deinem neuen Team gibt's, also Lidl Track fährt ja BMW. Grundsätzlich erstmal zu begrüßen, weil mit einem BMW kann man auf einem Tuning-Treffen ja was abliefern. Aber da muss ich sagen, da muss man mal so ein M5 oder sowas muss man dann schon mal locker machen als BMW. Weil mit diesen Dreier-Kombis, da ist okay, ne? Aber da muss, also zum Flexen, muss man da schon mal mit was Größerem kommen.
Habt ihr nicht das Video vor Augen? Auch muss von einem Zuschauer gefilmt worden sein, nicht offiziell. Müsste Dänemark-Rundfahrt Zeitfahren gewesen sein, wo dieser BMW von Lidl mit allen Rädern auf dem Dach so dermaßen um die Kurve scheppert und man sich denkt, Alter, also wirklich 0,1 km/h mehr und das Ding liegt halt in der Hauswand.
Mir fällt gerade ein, das beste Teamauto hat natürlich eigentlich das Ein-Mann-Cross-Team von Mathieu van der Poel. Weißt du?
Wenn er da also ich meine, offensichtlich wäre ja der Ineos.
Ja, genau.
Aber ich habe auf jeden Fall was richtig Geiles und zwar ist es bei mir der VIP BMW X7 vom Team Quickstep. Das ist so geil bei den belgischen Rennen, weil dann werden dann da immer herrlich die VIP-Gäste eingeladen und dann stehen die da mit so einem Sektgläschen am Rand und ihr wisst, ich glaube, man weiß ganz genau, wie rausgeputzte Belgier aussehen. Rausgeputzte Belgier, die sehen einfach anders aus als anders rausgeputzte Leute. Und das sieht halt, das sieht so geil aus, wenn wir dann da so übelst auf der Strecke am Hasseln sind und nebendran steht der BMW X7 und die trinken da ihr Champagnergläschen leer.
Ich finde das auch total geil. Also ich würde auch direkt mitfahren bei sowas, weil ich glaube, es macht schon auch Bock. Aber da musst du auch mutig sein, so als rausgeputzter Mensch in so einem VIP-Shuttle dich mit so einem Champagnergläschen so rumkutschieren zu lassen. Da musst du die Blicke dann auch aushalten, ne?
Ja, aber die mögen das ja gerne.
Ja? Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, den BMW X7, den du beschrieben hast, ich glaube, den riecht man, bevor man ihn sieht. Wenn der Wind richtig steht.
Dann und ich sag mal so, das liegt nicht am Verbrennungsmotor.
Nee.
Ist doch eh.
Ja, das liegt definitiv nicht an dem Motor, der da drin ist. Also da kommt hier mal so ein richtig schönes, schweres, sind wir ganz ehrlich, es kommt dir ausschließlich Herrenparfüm entgegen. Weil, also, da wissen wir auch, wie die Insassen da aussehen. Ah, sehr gut, Max. Da hast du jetzt natürlich mit deinen Insights, hast du da natürlich jetzt die beste Antwort abgestaubt. Okay, im Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt schon zeitlich sehr weit fortgeschritten sind, was machen wir noch für Kategorien? Sollen wir noch drei Stück machen?
Ja, also für mich auf jeden Fall die schönste oder die hässlichste Position auf dem Rad.
Ja.
Ja.
Und vielleicht die spannendste Rennstunde noch.
Und den besten TV-Experten noch. Komm, das machen wir auch noch.
Okay, let's go. Ja, okay. Tobi, was ist für dich die schönste oder die hässlichste Position eines Fahrers oder einer Fahrerin?
Ich habe mich in den Fahrstil von Del Toro verguckt. Finde ich sehr elegant.
Ja, ist schon sexy, muss ich auch sagen.
Wie so ein... Ja, der passt einfach aufs Fahrrad. Wie der tritt, das sieht irgendwie aus. Das sieht aus, als ob es nicht anstrengend ist. Das ist einfach... Das geht einfach vorwärts. So wie ein Tom Dumoulin früher auf dem Zeitfahrrad. Das passt einfach. Und was ich mir nicht so schön angucke, ist Sarah Gigante.
Oh ja.
Kein schöner Stil.
Nee, das ist kein schöner Fahrstil.
Aber effizient.
Ja, ist richtig. Max, wen hast du?
Bei Thema nicht so schöner Fahrstil habe ich auch eine Frau gewählt. Soll jetzt nicht so ein generelles Shaming-Ding werden, aber für mich ist es Allison Jackson, weil das ist wirklich ein No-Go. Also Allison Jackson fährt wirklich hässlich Fahrrad. Ich meine, die hat Roubaix gewonnen, ne? So Credits dafür bin ich extrem neidisch drauf, aber der Fahrstil ist wirklich die Hölle.
Ja, ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn man das sagt. Also
Da habe ich gar nicht dran gedacht. Dann muss ich Sarah Gigante zurücknehmen und gehe mit auch von Jackson. Ist mir nicht eingefallen. Aber ist der Sattel falsch eingestellt?
Ich weiß es nicht.
Ja, was ist das?
Kommt gerade eine Katze vorbei.
Aber wisst ihr, was mir richtig auf den Sack geht? Mir geht daran auf den Sack, diese Diskussion ist so aufgeladen,
ja,
von so Arschlöchern auf Social Media, die dann halt, weißt du, irgendwelche Leute, die dann halt meinen, sie müssten halt jeden Post von Alison Jackson dann kommentieren. Aber wir machen jetzt gerade eigentlich das Gleiche, aber trotzdem, wir haben halt eine witzige Kategorie und dann musst du sie halt irgendwie nennen. Also ich glaube, wir kommen jetzt auch nicht mehr sauber aus der Nummer raus, aber ich glaube, die meisten Leute, die werden schon wissen, wie das gemeint ist. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Ich habe bei hässlichster Fahrstil tatsächlich Ben Healy, weil wenn ich da an die Tour denke, wie der da jede Etappe da auf seinem Rad rumjuckelt, deswegen konnte ich mir das auch damals nicht vorstellen, dass er so ein Styler ist außerhalb vom Fahrrad, weil der ist halt auch so der typische Ekeltreter, ne? Das sieht einfach, es gibt so Fahrer wie Del Toro, wo du dir so bei jedem Tritt denkst, okay, da geht alle Energie ins Fahrrad, und offensichtlich ist Healy ja super aero und auch total effizient, aber es sieht halt einfach nicht so aus. Es sieht einfach nur anstrengend aus, wenn man dem zuguckt beim Fahrradfahren.
Ja, gehe ich auch mit. Für mich eine beeindruckende Position, ich würde gar nicht so sagen schönste, aber trotzdem, die catch mich irgendwie, ist Tarling auf dem Zeitfahrrad, weil der sieht von außen betrachtet aus, als würde der auf einem viel zu kleinen Fahrrad sitzen, viel zu eng und viel zu tief. Und das werden die ja definitiv komplett ausoptimiert haben, und ich finde die Position auch wirklich faszinierend, weil es extrem schnell sein muss, und ich finde, es hat auch irgendwie was, aber es ist schon, finde ich, eine outstanding Zeitfahrposition, und das holt mich auf jeden Fall ab.
Finde ich gut, dass du outstanding sagst, weil es ist eigentlich nicht so richtig die Kategorie, weil ich finde, es ist nicht die schönste Position, aber ich finde, dass es keinen Fahrer und keine Fahrerin gibt, bei der man die Kraft so sehr sieht wie bei Lotte Kopecky. Also ich finde, wenn die aus Pflaster drauf fährt, dann siehst du so richtig diese Gewalt, die dieser Körper einfach aufs Fahrrad und auf die Pedale bringen kann. Die sitzt ja schon auch relativ aufrecht, hat immer eine sehr hohe Kadenz und sitzt auch so relativ breit auf dem Fahrrad. Aber ich finde, wenn die Form hat, sieht es einfach so aus, so nach dem Motto so, Alter, fahr mir bloß nicht vor die Karre, weil sonst überfahre ich dich einfach. Das irgendwie hat das.
Aber die Position, die sieht schon richtig gut für mich aus.
Ja,
ich finde.
Aber sie sieht nicht so. Ich finde, Tom Dumoulin war ein gutes Beispiel, weil der ist so geschmeidig und sie ist eher so Typ Bulldozer. Finde ich aber auch ultra geil.
Für mich, Lotte Kopecky.
Ja, gefällt mir auch, ja.
Ich meine, ich habe es dir schon mal im Podcast gesagt. Für mich wie Peter Sagan. Von der Aura her. Ja,
vergleichbar auf jeden Fall.
Ja, das Wort Aura, passt auf jeden Fall gut zu ihr. Das hat sie, wenn sie richtig Form hat. Okay, beste Rennstunde. Was habt ihr da notiert?
Ist für mich ganz klar Tour de France 21. Etappe, weil das passt auch perfekt so in die Stunde rein.
Ja, sehr gute Antwort, hatte ich tatsächlich auch notiert. Also meinst du damit die Champs-Élysées-Etappe?
Genau, ja. Also es ist natürlich ein bisschen auch mit einem weinenden Auge, weil ich bin ja, sagen wir mal, da sehr gebiased und hätte gerne, dass es da einen Sprint gibt. Aber ich muss schon zugeben, dass das dieses Jahr der Moment war, wo ich selber auf der Stuhlkante vor dem Fernseher gesessen habe. Bei den anderen Rennen, wo ich normalerweise auf der Stuhlkante sitzen würde, war ich selber aktiv, also bei allen Frühjahrsklassikern. Und die Tour habe ich ja verpasst, und das hat mich, also ich muss sagen, ich habe da mit schwitzigen Händen davor gesessen. Ich fand das so krank, da hoch und runter.
Ja.
Also das war schon, das also jetzt wirklich ohne zu übertreiben, es war für mich on the edge, dass ich es noch genießen konnte. Das war für mich eigentlich schon fast zu krass, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, Alter, gleich schießt einer vom nassen Pflaster komplett in den Bordstein rein.
Ich bin in der Runde, bevor Van Aert oben Pogacar abhängt, bin ich bei der Abfahrt, als Mohoric da so runterlötet, bin ich in die Küche gegangen. Ich weiß nicht, ob das, also ich kann mir das nicht angucken. Ich dachte mir,
erstmal 10 Liegestützen gemacht.
Ja, ich dachte, der wird jetzt gleich auf jeden Fall stürzen, und dann scheppert er da, und diese Bordsteine sind auch so hoch in Paris. Also es gibt so Bordsteine, die kannst du so einfach hochrutschen, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es so welche, wo du ganz genau weißt, alles klar, da ist das Becken auf jeden Fall durch, wenn du da einschlägst.
Ja, ich fand es auch noch ganz schlimm, weil ich nicht richtig in dem Moment gecheckt habe, dass die Zeit ja schon genommen wurde. Aber ich war die ganze Zeit noch so, ja, was ist denn jetzt mit Lipowitz? Hat er den dritten Platz sicher? Weil der hinten auch noch so gefahren ist, als ob es irgendwie um den dritten Platz geht. Der hat ja gar nicht rausgenommen, so gefühlt. Hatte dann auch keine Helfer und dann war ich so vorne, krass, was geht da ab, hinten das. Aber ich habe mir tatsächlich eine andere Rennstunde aufgeschrieben und zwar Mailand-Sanremo. Pogacar, oh, ja. Van der Poel, Ganna. Ja. Fand ich auch intens.
Das war für mich die Rennszene des Jahres. Also der Moment, in dem Pogacar über Top of Cipressa sozusagen rüber attackiert.
Ja, aber da ist man in dem Moment, ist man doch auf jeden Fall am meisten für Filippo Ganna, oder?
Ja, 100%. Auch als er am Poggio die ganze Zeit so ein bisschen on-off abgehängt wieder dran war. War auch übrigens, die Kategorie hatten wir jetzt gar nicht, aber war für mich die krasseste, also so fast so die krasseste Einzelleistung des Jahres.
Ja,
dass der da mitgefahren ist und die Art und Weise, wie er mitgefahren ist.
Ja,
also Tobi finde ich auch einen sehr guten Pick.
Ja, komplett einmal auf links gedreht. Finde ich auch ein sehr gutes Beispiel dafür, was Emotionen mit einem Rennfahrer machen können. Weil ich glaube, das Rennen ist ihm als Italiener natürlich extrem wichtig. Er will da performen und fährt da für seine Gewichtsklasse auf jeden Fall immer in Kategorien rum, wo man ihn im Rest des Jahres jetzt eher weniger vermuten würde.
Hat auch bei den TV-Experten für zu viel Emotionen gesorgt.
Ja.
Diese Italiener, wie die da ausgeflippt sind. Wirklich, das kannst du dir... Wenn du Gänsehaut brauchst, guck dir das an. Das kommt, ist so geil. Ja,
da kommt in Deutschland direkt der Rundfunk gerade, ey. Muss richtig aufpassen, ey. Dass du da nicht. Ja, also ich muss sagen, wir haben ja so ein bisschen so einen Mix, bestes Rennen, beste Rennstunde, beste Rennszene. Ich hatte auch die 21. Etappe aufgeschrieben, muss aber sagen, ich fand die 20. Etappe, als auf der 19. Etappe ist Oscar Onley ja nochmal richtig nah rangekommen an Lipowitz. Und dann war so diese Situation an dem letzten Anstieg, wer wird als erster abgehangen? Und dann hatte einmal kurz Lipowitz so 3 Meter Lücke und Onley war noch dran. Und es war wirklich das erste Mal seit Jahren, dass ich auf einer Bergetappe wirklich vorm Fernseher gestanden habe und einfach so einen Fahrer wieder angefeuert habe. Und deswegen war das für mich auf jeden Fall so in Sachen Rennstunde.
Stimmt, ja.
Fand ich das auch total krass, dann noch mit diesem Rutscher auf der Zielgerade und so. Also da waren auf jeden Fall...
Oh Gott.
Da waren auf jeden Fall richtig viele Emotionen dabei. Und das habe ich gerade eben auch schon angesprochen, die beste Rennszene war halt, das kommt ja alle Schaltjahre mal vor, war für mich der Zielsprint zwischen Paulus und den 3 Wismar-Jungs. Weil, ja, das ist irgendwie dann so eine, das ist halt dann so diese Underdog-Story. Das war eine kurze Rennszene, wie sie dann auf die Zielgerade einbiegen, aber ist mir auch auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben und habe ich deswegen noch mit reingeholt. Ja.
Tipptopp, grande Finale unserer Kategorien, bester TV-Experte.
Ja, ist jetzt natürlich eine, hätten wir besser andersrum gemacht, weil es natürlich nicht so in Nostalgie und Erinnerungsschwelgen ist, wie die Kategorie davor. Aber ist für mich ganz klar nur mit Nathan von Heudonk zu beantworten. Ist häufig bei den Briten Experte und hat meiner Meinung nach super Insights in das aktive Profigeschehen, ist aber auch kein Ex-Profi, der sich irgendwie über seine Expertenrolle so krass profilieren möchte. Hat einen riesen Respekt für das, was die Fahrer da machen. Trotzdem sehr überlegt und kann aber auch gut reden. Und das ist für mich, wenn wir von einem Experten und nicht von einem Kommentator sprechen, eine bessere Kombination gibt es für mich aktuell nicht so wirklich.
Muss ich ehrlich gestehen, habe ich gar nicht so viel verfolgt.
Ich auch nicht. Also guter Insight, Richard. Ja.
Ja.
Für mich wäre es im englischsprachigen Radsportuniversum vielleicht Robbie McEwen, weil mit dem kann ich jetzt persönlich gar nicht so krass relaten und war jetzt auch fahrertechnisch nie jemand, wo ich sagen würde, hat mich irgendwie super fasziniert oder so, aber ich finde, dass der ziemlich unverblümt ist und gerade heraus, ohne dabei zu werten, weil das finde ich oft unangenehm bei Ex-Profis, wenn die zu sehr ihre eigene Wertung, ihre eigene Ansicht aus ihrer eigenen Karriere mit reinbringen und auch manchmal vielleicht sogar ein bisschen das uns Missgünstige geht. Und deshalb habe ich bei ihm nicht das Gefühl und im deutschsprachigen Fernsehen finde ich es auf jeden Fall Fabian Wegmann.
Ja, stimmt.
Ich kann dann nur meine Belgier nennen. Michel Wölz und José de Kauer.
Also, ja, aber die sind Kommentatoren, oder?
Michael Wölz ist auch TV-Experte, also der war selber Profi, würde ich sagen. Und die haben halt einfach, die sind da so nah dran, was so die Klassiker-Szene angeht, was die belgischen Teams angeht, haben dann irgendwo Interviews oder stehen teilweise selber in Kontakt mit den Fahrern und da haben die halt hin und wieder nochmal so Facts, die man sonst nirgends hört.
Aber es ist natürlich
und die leben halt auch so eine Flandern-Rundfahrt. Die kennen da jeden Stein, die kennen da jedes Haus. Die
kommen wissen, mit 8 Level im Schädel schon, ja, um die zur Übertragung.
Ja. Da wird der Quaremont nicht nur auf dem Fahrrad bezogen, sondern auch, genau, am Glas.
Ja, aber ich finde, das muss man jetzt auch mal sagen, ich finde es gut, dass du Fabian Wegmann genannt hast, Max. Ich finde, man macht als Deutscher, und irgendwie haben das vor allem auch wir Deutschen, wir denken immer, dass die ausländischen Kommentatoren alle besser sind als die Deutschen, einfach nur, weil wir es geil finden und uns auch so ein bisschen edgy fühlen, dass wir auf Englisch das Ganze gucken oder eben dann auf Belgisch oder sowas. Oder? Also es ist doch so ein bisschen auch so dieses Spielfilm.
Ja, muss man schon ehrlich sagen.
Ich habe den auf Englisch geguckt.
Ich hab meinen Lab Coffee auf Englisch bestellt.
Ich war jetzt auch überrascht, dass du direkt mit einem englischen Kommentator reingestartet bist, weil Fabian Wegmann auf jeden Fall der erste war, an den ich intuitiv gedacht habe. Weil jetzt zum Beispiel, also bei vielen Rennen gucke ich auch den englischen Kommentar, keine Frage. Aber jetzt zum Beispiel im Rahmen der Rennen, die ARD überträgt ja nicht viele Rennen, aber ich finde, dass Fabian da einfach immer einen guten Job macht. Und da einfach neutral, persönlich kann ich ihn sehr gut leiden, sympathisch berichtet.
Ja, ja, safe. Ich glaube, ich habe deswegen Nathan von Heutung genommen, weil das irgendwie so, ich finde es immer krass, wenn du da Fahrer hast, die eigentlich auch noch selber fahren würden. Ich habe dann irgendwie immer so das Gefühl, die sind noch frischer. Weil irgendwie haben TV-Experten ja auch so voll das Problem, man fängt irgendwann an als TV-Experte und dann ist man noch so ein Jahr raus oder 2 Jahre raus, und dann ist man noch so richtig frisch. Und dann irgendwann wird man eigentlich dann vom Experten, geht man immer weiter so in Richtung Kommentator, weil die News, die man hat und man ist nicht mehr so nah dran am Peloton und so, das passiert natürlich schon relativ schnell. Und deswegen finde ich das, lasse ich mich, glaube ich, davon auch dann so ein bisschen beeinflussen, weil dann irgendwie so ein bisschen mehr so diese Profi-Aura noch um die Person irgendwie rumschwirrt. Die ist noch frischer, ist noch nicht so verbraucht.
Ja, also ich meine, du hast schon recht, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ja, zum Beispiel Carsten Miegels, auch super Kommentator, ist aber einfach ein anderes Genre, weil Kommentator und nicht Experte sind einfach zwei verschiedene Berufsbezeichnungen, glaube ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch immer klar voneinander trennen. Ja, gut, dann haben wir doch unseren kleinen Jahresrückblick hier schön gemacht. Ein paar Kategorien haben wir jetzt gar nicht mit dabei gehabt, aber ich glaube, war jetzt auch lang genug. Und ich habe zum Ende des Podcasts, habe ich mir irgendwie aufgeschrieben, weil mich das irgendwie ein bisschen traurig gemacht hat. Ich habe es nur in einer absoluten Randnotiz gelesen, und zwar, dass Juri Hollmann nicht mehr beim Team Alpecin De Koning verlängert worden ist. Ich habe jetzt auch keine weiteren Infos, ob er selber nicht wollte, ob er keinen Vertrag mehr bekommen hat, ob er irgendwo anders unterschrieben hat oder sonst irgendwas. Aber ich hoffe einfach für Juri Hollmann, dass, falls es das Karriereende gewesen ist oder falls... Also ich hoffe einfach, dass es für ihn in irgendeiner Art und Weise noch eine größere Würdigung gibt, wenn das irgendwie Sinn macht, als so ein kurzer Absatz von wegen, ja, Vertrag wurde nicht verlängert und sonst gibt's einfach gar nichts. Weil das finde ich nach der Geschichte, die er dieses Jahr da durchmachen musste, fände ich das irgendwie sehr traurig. Und ja, habe ich mir auf jeden Fall fürs Ende des Podcasts nochmal notiert.
Absolut, dem kann man nicht viel hinzufügen. Falls ihr denkt, dass wir in irgendeiner Kategorie richtiges Gold haben liegen lassen, schreibt das gerne in die Kommentare. Und ansonsten können wir uns verabschieden. Und nächste Woche gibt es noch einmal Radio RTW in diesem Jahr. Und dann gehen wir in eine kurze Feiertagspause. Die letzten 2 Folgen des Jahres finden nicht mehr statt. Und dann geht's frisch weiter, ich glaube am 5. Januar.
Richtig, starten wir im neuen Jahr. Schön mit 2 Silvesterböllern im Anschlag melden wir uns wieder zurück. Der Max fährt nochmal rüber.
6. Januar.
Ja, 6. Januar.
In Frankreich gibt es auch so krasse Böller, ne?
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Ja, das ist ja für uns eigentlich näher als nach Polen, ne? Weil da musst du ja bis da oben nach der Grenze. Ja, also mit 2 französischen Silvesterkrachern im Anschlag melden wir uns dann. In diesem Sinne, bis nächste Woche, Jungs. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.